Herzlich willkommen und allerseits ganz ein gutes neues Jahr. Das ist der 1. Januar 2023 und wir dürfen auch dieses Jahr wieder zu Gast sein auf Schloss Vaduz beim Erbprinz Alois. Wir schauen einerseits zurück aufs alte Jahr und werfen aber auch einen Blick ins Neue. Mein Name ist Jessica Nick. Durchlaucht starten wir doch gerade mit dem traditionellen Neujahrsgruß an die Liechtensteiner Bevölkerung.
Ja, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein gutes neues Jahr, dass es uns gemeinsam gelingt, auf die doch wahrscheinlich großen Herausforderungen, die das neue Jahr bringt, die richtigen Antworten zu finden und die richtigen Schritte zu setzen.
Welches Gefühl bleibt Ihnen im Rückblick aufs alte Jahr?
Das alte Jahr bzw. das Jahr 2022 war sicher ein sehr forderndes Jahr, ein schwieriges Jahr. Wir sind mehr oder weniger direkt von der Covid-Krise in die Ukraine-Krise hineingerutscht und waren dadurch auch gleich mal mit noch zusätzlichen Themen wie Flüchtlingsströmen, wie Energieknappheit, Knappheit mit Lebensmitteln und damit verbundenen Preiserhöhungen konfrontiert. Und sind das leider jetzt immer noch.
Was sind für Sie als Staatsoberhaupt die wichtigsten Eckpunkte gewesen 2022 oder Meilensteine, was die Liechtensteiner Politik nach innen und auch nach außen angeht?
Nach außen war das Treffen der deutschsprachigen Staatsoberhäupter ein wichtiger Eckpunkt. Ein Meilenstein für die liechtensteinische Außenpolitik war auch noch die erfolgreiche Veto-Initiative bei der UNO, die gerade jetzt in dem Ukraine-Kontext von besonderer Bedeutung ist. Innenpolitisch habe ich mich vor allem mit Antworten auf demografische Fragen und auch Fragen der Energiesicherheit beschäftigt.
Vielleicht noch ein Blick auf das Treffen der deutschsprachigen Staatsoberhäupter. Was war dort so der Punkt, wo Sie besonders gefreut hat oder wo für Sie besonders wichtig war?
Das Treffen der deutschsprachigen Staatsoberhäupter ist zunächst einmal vor allem eine Gelegenheit, sich einmal im Jahr mit den Kollegen austauschen zu können. Dabei informiert man sich immer gegenseitig über die jeweilige Situation in den einzelnen Staaten, was wertvoll ist, weil man dann doch gewisse Informationen mitbekommt, die man sonst so nicht bekommen würde, beziehungsweise auch zu europapolitischen Themen. Und dann gibt es auch jeweils ein Schwerpunktthema. Dieses Jahr konnten wir es wählen. Als Gastgeber mit Philanthropie hatten wir da ein sehr spannendes Thema, das gerade die Staatsoberhäupter, beziehungsweise nicht nur die Staatsoberhäupter, einfach sind auch die Ehepartner der Staatsoberhäupter mit philanthropischen Themen befasst. Und da konnten wir einen allgemeinen Einstieg einerseits durch Professor Gottschalk bekommen bei der Universität Liechtenstein und dann hatten wir noch ein Schwerpunktthema, die sogenannte FAST-Initiative Liechtenstein bzw. Finance Against Trafficking and Slavery. Und da konnte Daniel Telesklav das vorstellen bzw. auch eine Person, die ein Opfer war, mit dazuschalten und das war sehr eindrücklich.
Ist es so, dass jetzt gerade auch nach Corona, wo man sich lange nicht hätte sehen können oder halt nur mit Meetings, so wie Zoom etc., ist es gerade auch in der aktuellen Situation von Krieg, von Konflikten, auch da in Europa, besonders wichtig, dass man sich auch wieder mal von Angesicht zu Angesicht sieht und halt auch sich kann austauschen und schauen, wie spannt man zusammen?
Ja, also es ist immer wichtig, weil wir haben das gerade in Covid auch gesehen, manchmal ist es auch nicht möglich, dass man sich trifft und entsprechend wichtig ist es, oder gerade in Krisensituationen, dass man davor schon diese Beziehungen hat, die regelmäßig pflegt. Wir haben das nicht zuletzt auch erfahren, dass es zum Beispiel sehr nützlich war, diese Treffen der deutschsprachigen Staatsoberhäupter wie Liechtenstein 2008, 2009 unter Druck gekommen ist mit dem Zuge des Datendiebstahls, wo wir dank der guten Beziehungen, die ich damals hatte, zum damaligen Bundespräsidenten Köhler aufbauen konnte, wir dann auch mit einem Besuch bei ihm und gleichzeitigen Treffen auf Ministerebene dann wieder relativ schnell zu einer Normalität zurückfinden konnten.
Gegen aussen haben Sie auch noch gesagt, Veto-Initiative, wo sehr erfolgreich war, ist, macht das auch ein Stück weit stolz, wenn ein kleines Land wie Liechtenstein doch so international kann so einen grossen Einfluss auch haben?
Ja, wir können sicher als Land stolz darauf sein, dass das gelungen ist. Vor allem auch unser Team in New York bei der Mission, die das über lange Zeit vorbereitet hat. Natürlich in enger Abstimmung auch mit der Regierung und war auch zwischen Botschaft und mir vorbesprochen. Aber es zeigt, dass man durch eine sehr gezielte, bewussten Einsatz unserer Ressourcen im außenpolitischen Bereich durchaus einiges erreichen kann. Wir haben nicht zuletzt dank dieser erfolgreichen Initiative sehr viel Anerkennung finden können bei anderen Staaten, was gerade in diesen Zeiten auch wichtig ist und nicht zuletzt aus souveränitätspolitischen Aspekten auch wichtig ist, dass wir als Staat voll genommen werden. Also nicht nur einfach Mitglied sind von internationalen Organisationen und dann so als zusätzliches Rad am Wagen wahrgenommen werden, sondern dass man auch inhaltlich für voll genommen wird. Und das gibt dann auch mehr Spielräume in anderen Bereichen, wenn es mal um unsere Interessen geht.
Gehen wir zur Innenpolitik. Ein Thema, das im Landtag behandelt worden ist das Jahr, ist unter anderem die Stiefkindadoption durch gleichgeschlechtliche Paare gewesen. Gerade jetzt im Dezember ist ja die entsprechende Abänderung vom Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch und vom Partnerschaftsgesetz in erster Lesung behandelt worden. Wie haben Sie das Thema mitverfolgt?
Ich habe den Gesetzesvorschlag mir genau angeschaut, konnte auch verschiedenste Gespräche dazu führen. Ich bin zum Schluss gekommen, dass der Gesetzesvorschlag einerseits gewisse noch verbliebenen Diskriminierungen für gleichgeschlechtliche Paare beseitigt und vor allem auch, was mir besonders wichtig war, das Kindeswohl weiterhin ausreichend geschützt ist, beziehungsweise für gewisse Situationen sogar noch besser geschützt wird. Daher werde ich dem Vorschlag zustimmen, sollte er vom Landtag beziehungsweise auch vom Volk angenommen werden.
Mit anderen Worten, da gibt es auch kein Veto von Ihnen?
Nein.
Der Landtag bzw. die Sitzungen vom Landtag sind auch letztes Jahr wieder voll bepackt gewesen, Traktandenliste lang. Immer wieder ist auch die Rede von Reformbedarf im Landtag, sei es eben im Umfang von der Traktandenliste, bei den parlamentarischen Mitteln, bei den kleinen Anfragen oder bei der Art und Weise, auch wie die einzelnen Themen beraten werden, Stichwort sachlich bzw. speditiv. Wie sehen Sie den Reformbedarf im Landtag durchlaucht?
Ja, die einzelnen Reformmaßnahmen können Sie sicher besser mit den Abgeordneten besprechen, die damit tagtäglich zu tun haben oder regelmäßig zumindest. Generell kann ich sagen, dass es sicher sinnvoll ist, immer wieder darüber nachzudenken, durch welche Ablaufverbesserungen, sonstigen Verbesserungen die Arbeit im Landtag weiter erleichtert werden kann. Letztlich profitieren wir alle hier in Liechtenstein davon, wenn ein Landtag möglichst gut arbeiten kann und möglichst gute Voraussetzungen dafür findet.
Wo könnte da der Landtag ansetzen?
Ich glaube, da haben die Landtagsabgeordneten bzw. die verschiedenen im Landtag vertretenen Parteien schon verschiedenste Punkte eingebracht, von Maßnahmen wie, dass man vielleicht die kleinen Anfragen eher nur noch mal schriftlich beantwortet, um Zeit zu sparen, bis zu Fragen, wie man die Aktuelle Stunde nutzen soll, ob man da wieder verstärkt die Regierung auch einladen soll. Beziehungsweise, ich glaube, gewisse Sachen sind jetzt auch schon recht konkret in der Ausarbeitung, beziehungsweise da ist Klarheit, bei anderen muss man wahrscheinlich noch diskutieren, aber ich möchte das lieber dem Landtag überlassen. Ich denke, das ist ein Thema, wo jetzt der Staat überhaupt so direkt nichts zu suchen hat. Aber ganz generell, wie gesagt, ist es im Interesse uns aller, auch in meinem Interesse, dass der Landtag möglichst gut funktionieren kann.
Im August 2023 wird der Erzbischof Wolfgang Haas 75 Jahre alt und muss dem Papst seinen Rücktritt anbieten. Das hat schon einen Haufen Anlass gegeben zu Spekulationen. Konkrete Antworten auf die Frage, wie weiter mit dem Erzbistum, gibt es noch nicht so viel. Will und kann das Fürstenhaus oder beziehungsweise Sie als Staatsoberhaupt überhaupt auf Entwicklungen diesbezüglich Einfluss nehmen?
Also die Besetzung des Erzbistums ist eine Frage, die in Liechtenstein, so wie das Erzbistum errichtet worden ist, eine alleinige Entscheidung des Heiligen Stuhles. Ich hoffe, dass es gelingt, eine sehr gute Person zu finden, die vor allem auch die Gabe hat, auf die Leute zuzugehen und Brücken zu den verschiedenen Lagern zu bauen.
Was ist allgemein Ihre Meinung zu dem Thema Erzbistum Vaduz?
Das Erzbistum hat sicher momentan die Herausforderung, dass es in verschiedene Lager gespalten ist, dass vieles nicht so funktioniert, wie es meiner Ansicht nach funktionieren könnte. Ich denke aber, dass, wenn es gelingt, die richtige Person zu finden, dass man auch enorme Chancen hätte, dass die Kleinheit des Landes auch sehr viel bieten würde, dass es ein sehr attraktives, gut funktionierendes Erzbistum auch sein könnte, das nicht nur in Liechtenstein, sondern auch darüber hinaus positiv wirken kann.
Wieso ist das ganze Thema so eine heiße Eisen?
Es ist sicher die Entstehungsgeschichte des Erzbistums keine einfache gewesen. Es war in Liechtenstein damals etwas, was man nicht gesucht hat, wo viele in der Bevölkerung gefunden haben, das braucht es nicht. Damit wird nur eine Personalfrage in Chur gelöst, auf dem Rücken der Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner. Das ist meiner Ansicht nach ein ganz wichtiger Aspekt, warum das ein heißes Eisen ist. Und dann ist es leider auch nicht gelungen, danach bei der Entstehung des Erzbistums die Lager zu vereinen, die Brücken zu bauen. Meine Hoffnung ist, dass es vielleicht mit einer neuen Besetzung gelingen wird.
Eng mit dem Thema verbunden ist ja auch die Trennung Kirche-Staat. Sie haben sich auch schon dazu geäußert. Sie befürworten die Trennung Kirche-Staat. Kann das jetzt auch eine Chance sein, dass dort der schleppende Prozess dann irgendwann auch ein bisschen besser vorwärts geht?
Ja, ich denke, auch in der Hinsicht gibt es Chancen. Man war ja eigentlich schon in der jetzigen Konstellation fast dabei, dass man sich geeinigt hätte auf eine Entflechtung. Also Trennung ist vielleicht ein zu weitgehendes Wort. Es war ja nur mehr in zwei Gemeinden, dass es noch offen war. Mittlerweile, also dann mit einer neuen Besetzung des Erzbistums, werden sowohl auf Seiten des Erzbistums wie in diesen beiden Gemeinden auch neue Köpfe sein. Vielleicht gelingt es dann, die letzten Schritte da auch noch zu setzen.
In Ihrer Thronrede zur Landtagseröffnung dieses Jahr haben Sie eine Vision für Liechtenstein umrissen. Es geht darum, zum Land zu werden, wo man eine sehr hohe Lebensqualität hat und ein Land, wo auch Menschen gern und gut alt werden können. Können Sie uns die Vision noch mal kurz umrissen, um was es da geht?
Der Hintergrund davon war, dass ich anlässlich der Thronrede erwähnt habe, dass wir auf die großen Herausforderungen im demografischen Bereich einen Orientierungsrahmen finden sollten, wo wir durch eine gut formulierte Vision, durch Zielsetzungen, Prinzipien, so Leitschienen oder eben einen Rahmen formulieren, innerhalb der wir Fragen wie Altersstrategie und sonstige demografische Themen weiterentwickeln können. Ich habe dann gleich einen ersten Vorschlag gemacht für eine solche Vision und habe da gesagt, wir sollten die Vision haben eines Landes, in dem man hohe Lebensqualität gut und gerne älter wird. Inzwischen hat die Regierung eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um eine Altersstrategie auszuarbeiten. Voraussichtlich Mitte nächsten Jahres werden wir dazu erste Rückmeldungen bekommen und ich bin natürlich auch schon gespannt.
Wird da auch an einem Strang gezogen, um erfolgreich das können sein? Ist man sich auch dem bewusst, wo das man muss ansetzen und was das die Schwachpunkte noch sind?
Also ich glaube, man ist schon sich sehr bewusst, soweit ich das beobachte, in allen Parteien und auch in wichtigen Interessensgruppierungen, Wirtschaftsverbänden und so weiter, von der Notwendigkeit. Das haben auch alle begrüßt, dass man an einer Altersstrategie arbeitet. Sehen auch alle, ich meine, damit verbundenes Thema bis zum gewissen Grad ist auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Pflege und Beruf. Wichtig ist, dass wir neben Themen wie Altersvorsorge, Gesundheitsvorsorge auch darüber nachdenken, wie wir am besten den Zusammenhalt zwischen den Generationen stärken können, wie wir das Arbeiten im Alter erleichtern, wie wir auch das Wohnen im Arbeiten erleichtern. Also wir sollten diese Themen breit angehen und ein fein austariertes System von verschiedensten Ansatzpunkten etablieren, die wir dann ganz gezielt entlang dieser Strategie dann über die nächsten Jahre abarbeiten.
Grundlage ist aber, glaube ich, gar nicht so schlecht da im Land, oder?
Grundsätzlich, denke ich, haben wir gute Voraussetzungen. Wir haben im Unterschied zu anderen Staaten auch den Vorteil, dass wir das noch aus einer wirtschaftlich sehr starken, vorteilhaften Position angehen können, dass unsere gerade auch Altersvorsorgesysteme und sonstigen Sozialversicherungssysteme eigentlich noch gut finanziert sind. Sicher da und dort müssen wir mehr machen, aber wir können uns jetzt zwar einerseits noch die Zeit nehmen, das sich wirklich gut zu überlegen, andererseits sollten wir auch nicht zu lange warten, weil gerade in diesen Bereichen jedes Jahr, das man zuwartet, wird teurer. Zum Beispiel Pflegekosten ist ein Thema, das schon länger angesprochen wird, wo wir eigentlich dringend auch was tun sollten. Und wenn man da über die Wirkungen des Zinseszinseffektes weiß, ist eben je früher, desto besser.
Was an Medienaufmerksamkeit in den Jahren 2020 und 2021 der Corona-Pandemie gegolten hat, ist das Jahr auf Thema Ukraine-Krieg und die daraus erfolgende mögliche Energieknappheit verlagert worden quasi. Die Themen werden jeweils regionalisiert, so hat sich zeigt und zeigt sich immer noch in der Bevölkerung sehr viel Solidarität für die Menschen in der Ukraine und auch für Flüchtende aus der Ukraine da im Land. Ihre Frau engagiert sich diesbezüglich mit bewundernswertem Engagement, mit viel Energie. Ein Thema, wo Erfolg ist vom Ukraine-Krieg, ist ja die mögliche Energiemangellage, auch da in Liechtenstein. Energiesparen wird derzeit deshalb auch sehr gross geschrieben. So wird zum Beispiel das Regierungsgebäude im Moment auf maximal, wenn man schon mal drin war, 19 Grad, geheizt, eher frischer. Wie verhält sich da in den Räumlichkeiten von Schloss Vaduz? Wie heizen Sie das Schloss?
Wir heizen das Schloss momentan noch mit Öl, deswegen, wir haben eine Umstellung auf 2024 geplant auf Fernwärme, haben auch schon einen Teil der Leitungen dazu gezogen, hatten aber bis dahin noch den Öleinkauf getätigt. Deswegen hilft jetzt in unserem Fall niedrige Temperaturen nur beschränkt, wobei wir gewisse Räume bewusst auch immer eher niedriger, auch im Normalfall beheizen. Andererseits sind andere Räume, Wohnräume, also nicht nur Büroräume, sodass wir da keine einheitliche Regelungen haben. Wir versuchen aber in anderen Bereichen durchaus auch entsprechend jetzt noch zu sparen. Beispielsweise haben wir die ganze Schlossbeleuchtung geändert und konnten damit durch eine Umstellung auf LED-Lampen 80% an Energie für die Beleuchtung einsparen.
Gibt es noch andere Bereiche, wo Sie besonders auf Energiesparen setzen? Also haben Sie vielleicht ein E-Auto?
Was die Autos betrifft, haben wir noch nicht umgestellt. Das ist darauf auch zurückzuführen, dass wir eigentlich die Autos meistens eher länger haben. Und es ist aber sicher ein Thema, wenn wir dann auf die nächste Autokaufrunde zusteuern, dass wir uns darüber auch Gedanken machen. Ein Thema ist sicher auch, dass wir dann die entsprechende Infrastruktur hier schaffen müssen. Und auch das ist dann etwas, was in einer Schlossumgebung auch immer zunächst auch in dieser Hinsicht dann wieder Umbauarbeiten und Änderungen bedarf. Da ist leider das Wohnen in einem so alten Gebäude sicher nicht ideal, was diese Themen betrifft. Umso glücklicher sind wir, dass wir endlich jetzt eine gute Lösung gefunden haben, was die Beheizung des Schlosses betrifft. Weil man hier zum Beispiel in so alten Räumlichkeiten nicht mit Heizsystemen jetzt wie Solar- oder Wärmepumpen sehr weit kommt. Man braucht sogenannte Hochtemperaturlösungen. Und das ist neben Erdöl oder Gas und Holz dann eigentlich nur noch die Fernwärme. Und das ist jetzt sehr erfreulich, dass wir uns da anschließen können.
Schauen wir aufs neu gestartete Jahr. Was steht da auf dem Programm an Themen für Sie?
Ja, also ich denke, dass dieses Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein wichtiges Thema sein wird. Voraussichtlich Ende ersten Hälfte des Jahres werden wir vielleicht mehr zur Altersstrategie hören. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass wir dort weiterkommen. Dann wird uns das Energiethema sich im nächsten Jahr noch sehr beschäftigen. Da wäre es gut, wenn wir die Energiesicherheit auch weiter erhöhen. Ja, also es werden uns die Themen nicht ausgehen und ich glaube auch außenpolitisch werden wir weiterhin gefordert sein. Es wird so sein, dass wir damit rechnen müssen, dass es ein wirtschaftlich schwieriges Jahr auch bleibt. Müssen unter Umständen mit Rezessionen in einigen unserer wichtigeren Absatzmärkte rechnen. Geopolitische Lage wird wahrscheinlich auch noch angespannt sein. Also es bleibt einiges zu tun übrig in diesem Jahr.
Ein weiterer wichtiger Termin nächstes Jahr wird auch das Jubiläum sein, 100 Jahre Zollvertrag.
Das ist natürlich ein ganz wichtiger außenpolitischer Schwerpunkt und da sind wir auch schon fest am Planen. Da wird es über die ganze erste Jahreshälfte, also von Ende März bis in den Juni hinein, diverse Termine geben mit Festlichkeiten, sowohl hier in Liechtenstein als auch in Bern.
Ziel dieser Veranstaltung ist ja unter anderem auch die Wichtigkeit des Zollvertrags zu unterstreichen.
Ja, das ist sicher ein ganz wichtiges Element von diesen Feierlichkeiten und natürlich auch der Schweiz gegenüber zu sagen, wie dankbar wir sind für den Zollvertrag, aber auch die vielen anderen Verträge, die wir inzwischen mit der Schweiz abschließen können, die gute Zusammenarbeit und natürlich auch das Bewusstsein in der Schweiz für den Zollvertrag und die Bedeutung des guten Funktionieren des Zollvertrags bei dieser Gelegenheit in Erinnerung zu rufen. Das ist natürlich immer ein wichtiges Element von solchen Jubiläen.
Wie schätzen Sie die Wichtigkeit von dem Vertrag? Was bedeutet der für Sie?
Er ist wichtig aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Gerade diese Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, Niedergang von Österreich-Ungarn, hat für den ganzen Wirtschaftsraum, dem wir damals angeschlossen waren, sehr große Probleme gebracht, entsprechend auch für Liechtenstein. Und deswegen war dieser Wechsel in Richtung Schweiz, der Zugang zum Schweizer Wirtschaftsraum ganz wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung. Und dann war es auch politisch wichtig. Also wahrscheinlich hätte Liechtenstein nur schwierig den Zweiten Weltkrieg bzw. den Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland überlebt, wenn wir nicht diesen Wechsel in Richtung Schweiz hätten vollziehen können.
Also man kann sagen, Liechtenstein wäre nicht das heutige Liechtenstein ohne den Vertrag.
Ja, das kann man sicher so sagen, ja.
Wie blicken Sie aufs Jahr 2023? Sind Sie trotz dieser vielfältigen Probleme zuversichtlich?
Ja, insgesamt bin ich zuversichtlich. Wir haben ja auch in Liechtenstein das Glück, dass wir das von einer sehr guten Ausgangslage weiterhin angehen können. Aber wir sollten uns gerade auf diese zuletzt erwähnten Themen, schwierige wirtschaftliche Ausgangslage, angespannte geopolitische Lage, entsprechend gut vorbereiten.
Das ist das Neujahrsinterview mit dem Erbprinz Alois. Vielen Dank für das Gespräch, Durchlaucht.
Danke auch.